have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry!
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Double Step Back, dem Podcast, bei dem wir mehrfach aktuell, Woche für Woche, einen Schritt zurückgehen und uns das Bigger Picture der NBA anschauen. Mein Name ist Lorenzo Ligresti und gemeinsam mit natürlich meinem kongenialen Co-Host und Partner Julius Schubert schauen wir uns heute das Bigger Picture der Conference Finals an. Nach Game 3, vor Game 4. Ich bin sehr gespannt, was wir hier zu besprechen haben. Aber erstmal natürlich einen wunderschönen guten Morgen, mein Freund.
Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist gerade jetzt 10.30 Uhr. Gut geschlafen heute Nacht. Hund hat mich nur zweimal rausgeholt heute Nacht, einmal um 4 und einmal 6:30. Ich jetzt 6:30 nicht unbedingt noch als Nacht bezeichnen würde, für mich schon noch, aber da sind wir wieder bei dem alten Thema, dass sich ja wahrscheinlich der eine oder andere ein bisschen veralbert vorkommt, wenn wir über unsere Uhrzeiten und Schedule reden. Deswegen, ich würde jetzt hier mal nicht sagen, dass der Hund, der mich dann 6:30 rausgeholt hat, das mitten in der Nacht getan hat, aber um 4 war dann doch noch mitten in der Nacht. Worauf ich hinaus will, long story short, ich bin semi ausgeschlafen. Ich habe den Morgen dann nach 6:30 genutzt, um mir das Game 3 der Pacers und Knicks reinzuziehen für die Analyse. Und das hat auf jeden Fall nicht enttäuscht, dieses Spiel. Wie geht's dir und was haben wir vor heute?
Es geht mir ebenfalls sehr gut. Ich bin auch semi ausgeschlafen. Der körperliche Hangover, natürlich nicht alkoholische Hangover, aber dann doch die Erschöpfung und die Müdigkeit von einer fantastischen Top-10-Nacht beim großen Reopening, ist einigermaßen wieder auskuriert. Hier und da zwickt's noch ein bisschen. Ich bin in der Nacht von Samstag auf Sonntag bin ich irgendwie um 6 schlafen gegangen und bin dann um 8 wieder aufgewacht mit einem sehr, sehr krassen Wadenkrampf und dementsprechend wenig Schlaf und Erschöpfung den gestrigen Tag hinweg über, wo wir dann ja auch eine Supporterfolge dennoch aufgenommen haben und rausgehauen haben. Das heißt, da war nicht viel mit Schlaf und nicht viel mit Erholung. Aber jetzt konnte ich heute Nacht nutzen, um ein bisschen da was nachzuholen. Deswegen geht es auch mir sehr, sehr gut.
Sehr gut.
Und was wir heute vorhaben, wie gesagt, wir analysieren die beiden dritten Spiele, die wir jetzt gesehen haben und blicken dabei logischerweise auch schon ein bisschen auf die vierten Spiele. Welche Trends haben wir gesehen, die sich vielleicht halten können? Wir haben nämlich in beiden Serien den Anschluss gesehen. Beides Mal konnte...
Gott sei Dank.
Ja, zum Glück. Wir hatten uns wirklich nach diesen beiden 2-0-Führungen von den Thunder, die natürlich beide Heimspiele gewonnen haben, die Pacers, die sogar beide Auswärtsspiele im MSG gewonnen haben in New York, haben wir uns schon ein bisschen Sorgen gemacht. Ja gut, gibt das jetzt hier zwei Sweeps? Wir haben uns schon überlegt, okay, falls die beiden Serien jetzt schnell zu Ende geht und die Finals aber trotzdem am Stichtag erst losgehen, wie füllen wir dann die Woche mit Content? Haben uns überlegt, was wir da für Folgen machen können und so. Es sieht so aus aktuell, als könnten wir da doch noch ein bisschen mehr Basketball bekommen in den Conference Finals, was natürlich für den neutralen Betrachter schön wäre. Ich würde sagen, wir starten im Osten. Denn heute Morgen habe ich dir eine Sprachnachricht gemacht, habe gesagt, hey, ja, die Aufnahme dürfte ja kein Monsterding heute werden. Ich erwarte jetzt, da hatte ich nämlich das Knicks-Spiel noch nicht gesehen, ich erwarte jetzt keine riesigen Adjustments bei den Knicks und bei den Pacers. Ja, hat sich mal wieder gezeigt, wie töricht mein Basketball-Prediction-Wesen dann manchmal sein können. Wir haben nämlich die größte, zumindest personelle Veränderung in diesen gesamten Conference Finals haben wir bei den New York Knickerbockers gesehen, denn Tom Thibodeau hat sich dazu entschieden, Mitchell Robinson in die Starting Lineup zu versetzen. Die viel zitierte Starting Lineup, in der Regular Season viel zitiert, weil sie wahnsinnig viel zusammengespielt hat und auch ziemlich gut funktioniert hat. In den Playoffs jetzt viel zitiert, weil sie nicht mehr so ganz super zu funktionieren scheint. Und wir haben in diesem Game heute Nacht generell personell wilde Sachen gesehen. Delon Wright plötzlich auf dem Feld, dafür Campaign komplett aus der Rotation rausgefallen. Wir haben Landry Shamet gesehen, was halt auch viel mit Foul Trouble zu tun hatte auf Seiten der Knicks. Auf Seiten der Pacers, leider dadurch, dass sich zwischendurch Nesmith verletzt hatte, er konnte zum Glück zurückkommen. Da müssen wir jetzt im weiteren Verlauf der Serie ein Auge drauf haben, wie der Knöchel ihn beeinträchtigt oder eventuell sogar ganz vom Feld hält. Da war dann plötzlich Ben Shepherd quasi der Starting Shooting Guard in Anführungszeichen oder hat dann mit den anderen vier Startern in der Crunch-Time zusammengespielt. Tony Bradley, ein Spieler, von dem ich würde behaupten, ich bin relativ plugged in, was die NBA angeht. Ich hatte keinen Plan, dass Tony Bradley bei den Pacers im Kader steht, noch vor einer Woche. Und jetzt ist er hier Playoff-Rotationsspieler statt Thomas Bryant. Also ja, personell wildes gesehen heute Nacht, wildes gesehen in dieser Serie. Aber ich würde sagen, lass uns mit diesem Starting-Lineup-Adjustment von Thibodeau anfangen. Was glaubst du, was war die Idee dahinter, Robinson statt Josh Hart in die Starting-Lineup zu packen? Und natürlich, was in deinen Augen, wie gut hat es funktioniert?
Tom Thibodeau hat zum ersten Mal, seitdem er Head Coach der New York Knicks ist, in den Playoffs eine Line-Up-Veränderung vorgenommen, die nicht verletzungsbedingt war. Und dafür müssen wir ihm jede Menge Props geben, dass er es überhaupt probiert hat, dass er als doch sehr, ich will nicht sagen eigensinniger Coach, aber als Coach, der sehr an seine Prinzipien und seine Philosophie glaubt, jetzt mit der Saison auf dem Spiel bereit ist, Anpassungen vorzunehmen, Dinge zu ändern, vielleicht auch ein bisschen zu experimentieren und so ein bisschen von seiner Philosophie auch abzuweichen. Josh Hart hat nach dem Spiel gesagt, dass er auf Thibs zuging mit dem Vorschlag, ihn von der Bank zu bringen und dafür Mitch Robinson starten zu lassen. Wer weiß, was da jetzt wie hinter den Kulissen abgelaufen ist. So oder so, das Resultat zählt. Neue Starting-Lineup und die hat funktioniert. Wir haben es im Verlauf der Serie mal gesehen, dass Robinson zum Beispiel in der Overtime von Spiel 1 am Ende reingebracht wurde für seine Defense, für die Rim Protection. Phasenweise natürlich die kompletten Playoffs schon, aber jetzt halt nicht als fester Starter. Und in meinen Augen ist die Idee dahinter, dass du Karl Anthony Towns wegholst von der 5 und wegholst, der defensive Anker sein zu müssen. Mhm. Du hast mehr Rim Protection mit drin, du bringst mehr Rebounding mit rein, mehr Size, mehr Athletik, Big Body und hast dafür Towns nicht so oft als einzigen Rim Protector im Team, als defensiven Anker in der Mitte, sondern hast ihn halt quasi am Perimeter, wo du ihn etwas leichter verstecken kannst, hast dafür Robinson in der Mitte stehen. Also wenn du dann natürlich Towns an Siakam hast und nicht mehr Towns an Turner, dann hast du Towns viel, viel seltener an irgendwelchen Turners, Halliburton, Boskins natürlich viel, viel weniger involviert. Wir haben es ganz oft gesagt, der defensive Fünfer ist die wichtigste defensive Position im Basketball und du bist am meisten involviert, basically in jeder Szene irgendwo, egal ob am Ball oder halt als primärer Rim Protector, wenn an anderer Stelle irgendwie ein Drive zugelassen wurde. Und dass man Towns davon einfach vermehrt weggeholt hat, war die Idee dahinter. Und es ging in meinen Augen auch relativ gut auf dieser Plan. Wir haben generell, du hast es gerade schon angesprochen, ein paar andere Lineups gesehen. Ich muss Thibodeau auch jede Menge Credit geben, dass er jetzt schon zum zweiten Mal in dieser Serie im vierten Viertel den Großteil der Zeit entweder mit Brunson oder mit Towns gespielt hat. Sicherlich kann man irgendwo sagen, jetzt in Spiel 3, das hatte mit Foulproblemen von Brunson zu tun, der ja dann irgendwann sein 5. Foul bekommen hat. Und wahrscheinlich auch deswegen dann im vierten Viertel nicht so viel eingesetzt wurde. Aber ich denke nicht, dass das der einzige Grund ist. Ich denke schon, dass Thibodeau gemerkt hat, dass du die Pacers nicht verteidigen kannst mit Brunson und mit Towns auf dem Parkett. Du kannst die Pacers einigermaßen verteidigen mit einem dieser beiden. Es ist unmöglich, sie zu verteidigen mit beiden. Und gerade in diesem vierten Viertel, wo man viel über die Defense gemacht hat, war, glaube ich, der Schlüssel, dass du diese Lineups spielen konntest mit Cat, mit Bridges und Ananobi, mit Hart und mit McBride, wo du wirklich nur Towns als defensive Schwäche hast. Und dann ist es auch okay, wenn Cat dein defensiver Fünfer ist, weil du hast halt 4 sehr gute Perimeter-Defender um ihn herumstehen und hast halt nicht noch Brunson, der dann auch noch darum lungert und attackiert werden kann. Und ich denke, das ist ein großer, großer Schlüssel in diesem vierten Viertel gewesen und der Grund, warum die Knicks-Defense deutlich besser aussah in diesem Spiel als in den bisherigen davor.
Stimme ich dir zu 100% zu. Ich hatte nämlich auch den Gedanken. Brunson hat sein 5. Foul sich abgeholt, was man dann ja sogar noch versucht hat zu challengen. Und es hat mich fast schon überrascht, dass diese Challenge nicht erfolgreich war, weil ich finde, es war ein, nach dem Regelwerk war es dann schon irgendwo ein Foul. Das war so ein, ist zurückgelaufen und hat sich in den Drive-Weg von, ich meine, es war Nembhard in dem Moment, ich weiß es gar nicht mehr genau, so ein bisschen reingestellt, hatte aber die Arme draus. Also ich fand es ein sehr leichtes Foul und das vom Extender Scott Foster höchstpersönlich. Man hat noch versucht, das zu challengen und das war mit 7 Minuten irgendwas noch auf der Uhr im vierten Viertel. Und dann, klar, man hat ihn rausgenommen. Ich finde das generell ein interessantes Thema, diese Frage, okay, Foul Trouble, inwiefern nehme ich Stars raus, inwiefern nicht. Sagt Jonathan zum Beispiel bei Jeden Tag NBA immer wieder, dass er das eigentlich ziemlich dämlich findet. Mhm. Aber gut, Brunson kommt dann raus, das war zu erwarten, aber dann hat es wirklich gedauert, bis nur noch 2 Minuten oder so auf der Uhr waren, bis er zurückkam. Und ich hatte dann genau den gleichen Gedanken. Ich dachte mir, okay, krass. Zum einen hat das halt echt gut funktioniert, was du da gerade gemacht hast, mit Towns, der im Grunde die Schlüssel der Offense mehr oder weniger in der Hand hatte und im vierten Viertel ja auch richtig gebiestet hat. Also es war der Hauptgrund dafür, mit seinen 20 Punkten im vierten Viertel, 20 von seinen 24 Punkten, also im Verlaufe des Spiels davor hat er halt wahnsinnig gestruggelt. 6 Turnover am Ende, starke 15 Rebounds, Dreier getroffen und so weiter. Aber im vierten Viertel war es halt hauptsächlich Towns, der die Knicks zu diesem Comeback-Sieg gebracht hat. Und auf der anderen Seite war es definitiv die Defense, die die Knicks zu diesem Comeback-Sieg gebracht hat. Und natürlich, wenn du nur einen von Towns und Brunson auf dem Feld hast, dann gestaltet sich das leichter. Und ich glaube tatsächlich, dass Robinson in dieses Starting-Lineup zu holen, ein weiterer Grund dafür oder ein Nebeneffekt davon war, dass du halt Towns und Brunson generell besser staggern kannst. Weil als dann Josh Hart reinkam im ersten Viertel, war das nicht für Robinson, sondern für Towns. Und dann haben wir diese Robinson auf der 5-Lineup mit Hart statt Towns gesehen für ein paar Minuten. Und die klassische Starting-Lineup, die wir kennen aus der Saison, die war dann, glaube ich, sogar erst im dritten Viertel erstmals wirklich zusammen in dieser Konstellation auf dem Feld. Das war, glaube ich, ein Nebeneffekt, dass du vor allem dann auch in diesem vierten Viertel, also zu Beginn des vierten Viertels, war das, glaube ich, auch einfach normal geplant, dass Brunson da auf der Bank sitzt. Gut, dann hat er Foul Trouble, dann holt er sich dieses fünfte Foul ab. Aber ich bin voll bei dir. Ich denke, das hatte nicht nur diesen Grund, sondern ich glaube, es war auch eine der Ideen, dass man offensiv es schafft, Towns und Brunson besser zu staggern und immer einen der beiden auf dem Feld zu haben und immer einem der beiden die Schlüssel der Offense in die Hand geben zu können. Aber ich muss sagen, ich hatte auch den Gedanken während dieses vierten Viertels und während diesem Run, bei dem Brunson viel auf der Bank saß. Ich dachte mir so, ja, irgendwo Props an Tipps, dass er sich das traut und dass er das macht und irgendwann am Ende, wer gewinnt, hat recht. Aber das hätte schon auch nach hinten losgehen können. Also wenn sie dieses Spiel, nachdem sie dann ja geführt haben, fulminantes Comeback, 20 Punkte hinten gelegen schon in der ersten Halbzeit, dann rangekämpft gegen Ende des zweiten Viertels schon und dann irgendwann die Führung übernommen und das Ding dann auf dramatische Art und Weise dann noch nach Hause gebracht. Wenn sie das dann nochmal aus der Hand geben, dann kann das wirklich auch sehr schnell nach hinten losgehen. Also so ein bisschen Outcome-Bias ist es, denke ich schon. Weil dann fragst du dich schon, okay, warum hat Brunson nur die letzten 2 Minuten gespielt und nicht die letzten 4 Minuten oder 5 Minuten? Aber, wie gesagt, wer gewinnt, hat recht. Es hat funktioniert. Sie haben dieses Spiel gewonnen auf, wie gesagt, durch dieses ganze Comeback beeindruckende Art und Weise und dürfen jetzt mit breiter Brust ins vierte Spiel gehen.
Wenn wir uns so ein bisschen drüber unterhalten, was jetzt die Gründe für diesen Knicks-Sieg waren, ob sie jetzt irgendwelche bahnbrechenden Adjustments gemacht haben oder ob die Pacers einfach scheiße gespielt haben, dann, und ich denke, das ist in beiden diesen Game 3s so, über das zweite werden wir ja gleich noch reden, dann denke ich, müssen wir hier über eine Kombination aus verschiedenen Faktoren reden. Ich denke, Einsatz und Hustle dürfen hier nicht unterschlagen werden. Die Knicks haben gespielt wie ein Team, dessen Saison auf dem Spiel steht und die wirklich ums Überleben kämpfen. Und die Pacers haben gespielt wie ein Team, was 2-0 führt, weiß, dass es besser ist, dass sie ein wenig entspannter angehen lassen kann. Props an die Knicks, dass sie nicht aufgegeben haben, was verständlich wäre, wenn du in den ersten beiden Spielen verlierst und in Spiel 3 dann auf einmal mit 20 Punkten hinten bist. Es gibt sicherlich Teams, die dann folden, die sich dann nicht mehr zurückkämpfen können. Die Knicks haben hier eine Menge, ja, Hustle gezeigt, eine Menge Kampf auch gezeigt und haben sich hier zurückgekämpft, haben nicht aufgegeben und das muss man, denke ich, sehr lobend erwähnen, also dass einfach das eine Team sehr, sehr viel intensiver, fokussierter und dringlicher gespielt hat als das andere, was wenig überraschend ist. Und das werde ich gleich auch nochmal so wiederholen, wenn wir über OKC gegen Minnesota reden. Dann Shotmaking. Am Ende des Tages kannst du in 90% der Spielen einfach gucken, welches Team hat besser seine Dreier getroffen und das Team hat dann halt wahrscheinlich auch gewonnen. Nicht, dass die Knicks jetzt komplett die Lichter ausgeballert haben, aber 11 von 32 von Downtown, das sind 34,4% und bei den Pacers waren es halt 5 von 25, was 20% sind. Also wenn du nur 5 Dreier triffst als Team in einem Playoff-Spiel, dann gewinnst du das halt wahrscheinlich auch nicht. Taktische Adjustments hin oder her, Hustle und Einsatz hin oder her. Wenn du nur 5 von 25 triffst, ist es schwer in 2025 ein NBA-Playoff, geschweige denn NBA Eastern Conference Finals Spiel zu gewinnen. Also das sind Teile der Wahrheit, warum dieses Spiel so ausging, wie es ausging. Wir haben gerade über Lineup-Adjustments geredet. Wenn wir jetzt auch noch so ein bisschen auf die spielerischen Adjustments schauen, die die Knicks gemacht haben. Mir hat sehr gut gefallen, dass man weg von dieser Switching-Defense gegangen ist, also von dieser 1-through-5-Switching-Defense, wo wirklich alles durchgeswitcht wurde und regelmäßig auch die Bigs dann an Halliburton oder so dran, weil man ging zurück zu einer Drop-Defense. Mir hat sehr gut gefallen, dass man gegen eine Reihe der Pacers-Spieler angefangen hat, unter Ballscreens hindurchzugehen. Und das ist auch was, was ironischerweise die Wolves gemacht haben und was auch funktioniert hat. Ich bin prinzipiell immer ein Fan, dich über ein Screen zu kämpfen und nicht drunter durchzugehen, nicht zu cheaten. Aber mir ist in diesen Playoffs immer wieder aufgefallen, dass teilweise Shooter zu viel respektiert werden. Und gerade wenn du ein Team bist, was nicht so gut ist, darin den Korb zu beschützen, wie eben die Knicks, dann geh doch einfach immer mal auch unter dem Screen durch und erlaube halt nicht den Drive. Und das hat man gemacht gegen Nembhard, der 2 von 9 nur aus dem Feld traf, keinen seiner 3 Dreier. Nesmith, auch da ist man immer wieder unter dem Screen durchgegangen. Siakam hat seinen 1 Dreier nicht getroffen, Nesmith 1 von 3. Shepard hat seinen 1 getroffen, aber auch da immer wieder unter den Screens durchgegangen. Mathurin hat gar nicht erst irgendeinen genommen. Das hat mir also sehr gut gefallen. Ich fand, das war einer der Schlüssel der Knicks, dass sich McBride und Hart und Brunson und Ananobi und Bridges immer wieder unter den Screens quasi durchgegangen sind, den Pacers angreifen, ein wenig mehr Platz gelassen haben, nicht den Switch abgegeben haben, nicht gleichzeitig auch den Drive abgegeben haben. Das war, denke ich, ein Schlüssel zum Erfolg, dass man halt Towns auch nicht so entblößt hat, immer wieder in 1-gegen-1-Situation. Hat mir gut gefallen, da haben vor allem Bridges und Ananobi einen fantastischen Job gemacht, sich quasi unter den Screens, über den Screens durchzukämpfen, um diese Screens herum zu navigieren, an den Ballhändlern dran zu bleiben. Man hat ein bisschen mehr zur Mitte reingeholfen als noch in den letzten Spielen. Also die Knicks haben defensiv einen ordentlichen Job gemacht. Und wenn du das dann halt verbindest, diesen taktischen, strategischen Ansatz mit dieser Desperation und dem Einsatz und dem Umherfliegen und Hasseln und wirklich auch so spielen, als ob es um dein Leben geht, und das geht es aktuell in dieser Playoff-Serie, dann kann man schon mal phasenweise eine ganz ordentliche Defense aufs Parkett bringen, gerade wenn nur Brunson oder nur Towns als einzige defensive Schwachstelle damit auf dem Parkett steht. Und wenn die Pacers ihnen dann auch noch insofern entgegenkommen, dass sie ihre Würfe nicht gut treffen, dass sie teilweise dann, unlike dem, was wir bisher von den Pacers gesehen haben in diesen Playoffs und in diesem Jahr, dann auch mal so ein bisschen stagnieren und der Ball nicht so richtig läuft und man ein bisschen mehr sich auf die individuelle Klasse verlässt, nicht so viel Flow-Offense, nicht so viel Pace and Space läuft, sondern so ein bisschen, ich will nicht sagen, in alte Muster verfällt, aber nicht so wirklich spielt, wie es sie stark gemacht hat. Und wir haben gestern sehr ausführlich in unserem Supporter-Mailbag darüber geredet, was die Pacers so stark macht, dass sie halt den Ball laufen lassen, dass sie immer einen Plan A haben, Plan B, Plan C, mehrere Angriffswellen, immer in Bewegung sind, strategisch die Schwachstellen einer Defense attackieren. Und das hat man halt in diesem Spiel nicht gesehen, was sich zum einen Teil natürlich auf die Knicks Defense zurückführen lässt, aber zum anderen Teil sind ihnen die Pacers auch entgegengekommen und haben diese Spiele in meinen Augen nicht so ernst genommen, wie sie Spiel 1 genommen haben, Spiel 2 genommen haben, was natürlich blöd ist, aber auch nur menschlich. Wenn du mit 2-0 führst, beide Auswärtsspiele gewonnen hast, dann hast du nicht diese Intensität, diese Desperation in diesem dritten Spiel. Das ist ganz selbstverständlich, das hat man ja auch bei OKC gesehen. An der Stelle der ganz kurze Hinweis, gestern Supporter-Maybach für alle Star-Supporter, Goat-Supporter und MVP-Supporter. Wir machen ungefähr einen Supporter-Maybach im Monat für unsere Supporter. Alle anderen Supporter-Folgen, alle anderen 7 aktuell Supporter-Folgen im Monat sind für alle Supporter erhörbar und der Maybach dann ab der 2. Stufe. Da kam gestern da haben wir 1 Stunde unter anderem über Cooper Flagg geredet, da haben wir über die Zukunft der Cavs und Rockets geredet, wir haben über ein potenzielles NBA-Deutschland-Spiel geredet, wir haben über die League-Expansion geredet und all solche Sachen. Hört da sehr gerne rein, werdet gerne Supporter. An alle, die es nicht mitbekommen haben und schon mindestens Stufe 2 Supporter sind, hört da gerne rein. An alle anderen, gerne upgraden, gerne mal reinstuppern, gerne Supporter werden. Wir haben euch wie immer den Link zu unserem Patreon in die Folgenbeschreibung reingehauen. Es wird jetzt auch im Verlauf der Woche eine reguläre Supporter-Folge noch kommen zum aktuellen Geschehen in diesen NBA Playoffs. Stay tuned an der Stelle und wir freuen uns über jeden, der hier ins Double Step Back Team reinkommt. Sind eine Menge Supporter dazugekommen jetzt in den letzten Wochen. Unser Hustle wird anscheinend gern gesehen und auch belohnt von vielen Leuten, was wir wirklich zu schätzen wissen. Wir haben beide unglaublich Spaß aktuell am Podcast machen. Wir nehmen 2 reguläre Folgen die Woche auf, 2 Supporter-Folgen. Also wer da wirklich Bock drauf hat, der kann aktuell 4 Double-Step-Back-Folgen pro Woche hören und das ist schon eine feine Sache und uns macht es natürlich sehr glücklich, dass das auch so gut ankommt bei euch. Wie gesagt, Link in der Folgenbeschreibung, gerne abchecken. Gönnt euch, tut euch einen Gefallen, tut uns einen Gefallen, Win-Win. Und damit wären meine Gedanken zu diesem Spiel soweit abgeschlossen. Was hast du noch, worüber du reden möchtest bezüglich dieses Games?
Ich würde einfach unterschreiben, was du gesagt hast und nochmal unterstreichen, dass die 5 von 25 Dreier, sprich 20%, halt einfach wahnsinnig ausschlaggebend waren. Wir haben im Laufe dieses Runs immer wieder über das brandheiße Pacers Shooting geredet. Ich habe natürlich treffenderweise, war das glaube ich sogar in der, war es gestern in der Supporter-Folge oder war es in der letzten regulären? Ich weiß es nicht mehr genau. Aber ich habe gesagt, gut, an irgendeinem Punkt musst du dich halt fragen, ist das einfach eine Hot Streak oder sind das die Pacers? Sind sie so ein krasses Shooting-Team? Natürlich, sobald ich diese Worte in den NBA-Öffentlichkeitsäther hinausblase, schießen sie 5 von 25 im nächsten Spiel. Aber gut, ich denke, dass man sich aus Indiana-Sicht, und damit können wir es vielleicht abschließen und zum anderen Spiel übergehen, allzu große Sorgen musst du dir nicht machen, oder? Also, dass du nochmal nur 20% deiner Dreier triffst, ist schon einigermaßen unwahrscheinlich. Ich denke, dass man auf die Adjustments, die jetzt die Knicks getroffen haben, wiederum ganz gute Adjustments finden kann. Ich glaube, defensiv kann man sich gar nicht so viel vorwerfen. Du hast Brunson das Leben relativ schwer gemacht. Du hast den anderen Knicks-Spielern das Leben ganz schwer gemacht. Towns hat drei Viertel lang gar kein Land gesehen und hatte dann halt eine plötzliche Scoring-Explosion im vierten Viertel. Ananobi hat 4 von 6 Dreiern getroffen. Mal gucken, ob er das nochmal replizieren kann. Also ich glaube, an der Seite des Parketts können sich die Pacers keine allzu großen Vorwürfe machen. Und auf der anderen Seite, es hat sehr weh getan, dass Nesmith gefehlt hat. Das hat dann tatsächlich auch, als dann Brunson zurückkam in den letzten beiden Minuten, hat er auch dafür gesorgt, dass die Knicks das Ding nach Hause bringen. Er hatte einen Clutch-Drive, wo er dann so einen schönen kleinen Floater verwandelt. Er hat dann zwei Freiwürfe getroffen in den letzten Sekunden und hat halt Ben Shepherd zum Frühstück gefressen. Da hat dann Nesmith gefehlt, definitiv. Mhm. Weil Nesmith im Spielverlauf davor, Stan Van Gundy hatte im Broadcast irgendwann mal gesagt, Nesmith sei einer der besten Screen-Navigator, den er in den letzten Jahren gesehen hat. Ich weiß nicht, ob ich ganz so weit gehen würde, aber das war schon richtig, richtig stark, was Nesmith da defensiv gegen Brunson im Pick-and-Roll macht. Dass er dann gefehlt hat zwischenzeitlich und wahrscheinlich eingeschränkt war, als er dann zurückkam, das hat sowohl defensiv wehgetan, das hat aber vor allem offensiv wehgetan, weil das Spacing mit Shepherd statt Nesmith ist halt ein ganz, ganz anderes. Also ein Dude, der, Hot Take, ein Dude, der 8 von 9 Dreiern getroffen hat im ersten Spiel, wird anders verteidigt als ein Dude, der am Anfang der Playoffs noch gar nicht zur Rotation gehört hat. Und ich denke, man hat im Laufe dieses Spiels die Antwort auf den anderen, also auf den veränderten Knicks-Defense-Approach, hat man versucht entgegenzuwirken. Also die Knicks haben, wie du es schon gesagt hast, weniger geswitcht, haben vor allem natürlich mit Robinson, aber auch mehr mit Cat, bisschen mehr im Drop agiert, bisschen, wie du gesagt hast, auch unter Screens durchgegangen. Das logische Gegenmittel sind halt Pull-Up-Jumper. Und die hat sowohl Hurley relativ viel genommen, die hat aber auch Nembhard genommen. Und die haben sie halt beide, Hurley war 7 von 15, nur 2 seiner 8 Dreier getroffen. Nembhard war 2 von 9, 0 von 3 Dreiern, also wirklich ein ganz schwarzer Tag für ihn scoringtechnisch. Da würde ich schon darauf vertrauen, dass die beiden, wenn die Knicks sich jetzt erneut für diesen etwas droplastigeren Ansatz entscheiden, dass Halliburton und Nembhard das dann besser bestrafen können. Anderes Gegenmittel gegen Drop, beziehungsweise gegen einen nicht so aggressiven Pick-and-Roll-Approach der Defense, sind Pick-and-Pops. Auch die haben wir gesehen. Miles Turner hat nur einen seiner 6 Dreier getroffen. Lass mal Turner 3 Dreier treffen statt einen und lass mal Nembhard und Halliburton 15 Field Goals treffen statt combined 9, dann ist dieses Ding wahrscheinlich, weil es war ein 6-Point-Game am Ende, dann haben sie eine super Chance, das zu gewinnen. Also ich glaube, würdest du mir dazu stimmen, dass sich die Pacers jetzt keine riesigen Sorgen machen müssen und sich denken müssen, oh Gott, die Knicks haben jetzt hier Dinge ausgepackt, mit denen wir nicht klarkommen werden in den nächsten Spielen.
Es ist ironisch, weil wir werden genau das gleiche Gespräch führen gleich, wenn es um dieses andere Spiel geht. Ich bin überrascht, dass die Pacers nicht direkt schon Antworten am Start hatten, weil erstens sind es keine bahnbrechenden Adjustments gewesen und zweitens ist es auch nichts gewesen, was sie so noch nie gesehen haben. Das gleiche trifft dann auch gleich auf OKC zu. Du hast ein paar der Möglichkeiten, wie man eine Drop-Defense und unterm Screen durchgehen erschlagen kann. Ich würde noch ein paar hinzufügen. Du kannst einfach ein Rescreen laufen. Das ist so das älteste Mittel, was man im Lehrbuch findet. Defender geht unterm Screen durch, du stellst nochmal ein Screen, gehst in die andere Richtung und hast dann deinen Space. Du kannst Double Drags laufen. Da tun sich Drop Defense sehr viel schwerer. Du kannst einen Spain Pick and Roll laufen, wo du den Drop Big halt nochmal per Backscreen wegblockst. Das sind so Möglichkeiten. Und ich gehe sehr, sehr stark davon aus, dass die Pacers in Spiel 4 erstens diese Möglichkeiten auspacken, zweitens ihre Würfe besser treffen, drittens mit einer anderen Dringlichkeit spielen und dann sollte das auch wieder besser laufen für sie. Aber hey, die Pacers haben sehr gut gespielt in den ersten beiden Spielen und das waren absolute Krimis. Das ist jetzt der dritte Krimi in dieser Serie gewesen. Das dritte fantastische, hammermäßig geile Spiel in dieser Serie gewesen. Die Knicks haben auch nicht perfekt gespielt und haben dieses Ding gewonnen. Beide Teams sind ähnlich gut. Die Pacers sind leicht besser und die Pacers haben weniger Schwächen als die Knicks in meinen Augen. Aber mein Tipp war halt Pacers in 7. Deiner war Pacers in 6. Wir reden hier nicht über, und das ist vielleicht der Unterschied zu der OKC-Serie, über schon einen Klassenunterschied bei beiden Teams. Das sind zwei ähnlich gute Teams, die sich jetzt dreimal absolut gebattelt haben. Zweimal mit dem besseren Ende für Indiana, einmal mit dem besseren Ende für die Knicks. Das hätte auch andersrum ausgehen können. Ich erwarte, dass auch Spiel 4 ein Battle wird. Also wir können uns jetzt hier nicht entscheiden und sagen, ja gut, die Pacers haben einfach gepennt und jetzt machen sie die Adjustments und treffen besser und dann gewinnen sie das nächste Spiel wieder deutlich. Weil sie haben die anderen Spiele auch nicht deutlich gewonnen. Spiel 4 wird, denke ich, der nächste Krimi. Die Knicks können Spiel 4 gewinnen, die Pacers können Spiel 4 gewinnen. Die Serie ist deutlich spannender geworden durch dieses Spiel 3, was sehr gut ist für uns als neutralen Fan. Und ich bin sehr gespannt, ich freue mich riesig. Geschenkt wird hier keinem der beiden Teams irgendwas. Und damit hätte ich gesagt, kommen wir zur nächsten Serie.
Ja, lass uns das gerne machen, weil wie du sagst, sehr ähnliche Konversation. Man muss den Wolves definitiv zugute halten, dass sie, du hast es gerade schön formuliert, dass sie wie ein Team gespielt haben, das 2-0 hinten liegt und dessen Saison auf dem Spiel steht. Und so genauso sind sie rausgekommen, mit einer unfassbaren Energy. Und das ist vielleicht ein gutes, ganz zufällig, überhaupt nicht geplantes Stichwort, ja, um ganz kurz nochmal hinzuweisen auf den treuen Partner, den wir von diesem Podcast haben, Holy. Inzwischen, ihr wisst Bescheid, für Leute, die das jetzt hier gerade zum ersten Mal hören, für die sei gesagt, das sind die besten Energy Drinks, die besten Soft Drinks, die besten Milkshakes inzwischen, Hydration Drinks, Iced Teas, alles, was das Herz begehrt im Game, alles super kalorienarm, zuckerfrei, kein chemikalischer Bullshit drin, kommt in größeren Verpackungen und ist deswegen auch ein bisschen gut für die Umwelt. What is there not to love? Wir beide trinken täglich Holy. Gerade die Energies sind ein treuer Begleiter, nicht nur in meinem generellen Alltag, sondern vor allem auch hier bei den Aufnahmen stets, gerade jetzt natürlich in dieser Phase, in der die Playoffs anstehen, tendenziell ein bisschen weniger Schlaf, tendenziell ein bisschen mehr Stress. Viel Basketball, der geguckt werden möchte und muss. Und wenn ihr Holy mal abchecken wollt, dann haben wir gleich zwei Rabattcodes für euch. Was sind die denn, lieber Julius?
Ja, kleiner Insider-Running-Gag hier mit dem Gutscheincode DS5, großes D, großes S und große 5, könnt ihr als Neukunden 5 Euro auf eure erste Bestellung sparen und mit dem Gutscheincode DS, großes D, großes S, bekommt ihr 10% Rabatt ab eurer zweiten, also sowohl Neukunden als auch Bestandskunden sind hier versorgt. Ich habe meinen Fruity Frog am Start, meinen absoluten All-Time-Favorite Holy Energy Drink, den ich aktuell extrem suchte. Ich habe es in der Einleitung erzählt, ich schlafe aktuell nicht ganz so viel, wie ich das gerne wollen würde, aufgrund von Hund und aufgrund von NBA Playoff Basketball. Und da ist dann Holy direkt, immer früh direkt am Start, zur Podcastaufnahme am Start, nachmittags tief am Start und dann abends, wenn es dann noch ein bisschen länger wird, auch nochmal am Start. Ich trinke aktuell weniger Polaner Spezi als sonst und dafür deutlich mehr Holy, weil es einfach so viel gerade gibt, weshalb ich wach bleiben und energiegeladen sein muss. Wir haben es gesehen, nachdem wir in unserer letzten Folge über Holy geredet haben, gab es eine ganze Reihe von Bestellungen, auch von Neukunden. Das haben wir sehr, sehr dankbar zur Kenntnis genommen und freuen uns natürlich sehr, dass immer mehr Leute auf diesen Hype-Train aufspringen. Generell auch hier, nicht nur beim Supporter-Programm, sondern auch bei Holy in den letzten Wochen sind da sehr, sehr viel mehr Leute an den Start gekommen und das macht uns natürlich sehr glücklich. Wir arbeiten seit geraumer Zeit mit Holy zusammen, sind sehr, sehr happy und freuen uns natürlich sehr, wenn auch die Community damit sehr, sehr happy ist. Und du hast es gesagt, die Minnesota Timberwolves kamen mit jeder Menge Energy um die Ecke, als ob man da Holy Pregame getrunken hätte, was das Zeug hält. Auch hier wieder eine Mischung aus verschiedenen Faktoren. Du hast es gerade gesagt, Minnesota gespielt wie ein Team, was ums Überleben kämpft, was 2-0 hinten liegt, was eine gewisse Desperation, eine gewisse Dringlichkeit an den Tag legen muss. Das ist der erste Faktor. Der trifft auch, wie besprochen, auf die New York Knicks zu. Der zweite Faktor, was ich gerade angesprochen habe, Dreier-Shooting. Gucken wir uns einfach nur wieder die Quoten an. Die Wolves 20 von 40, 50% von Downtown. Du verlierst halt ein Spiel relativ selten, wenn du so triffst. Und gerade wenn dein Gegner nur 14 von 44 Dreiern trifft, 31,8%, dann deutet das schon darauf hin, wer hier siegreich vom Parkett geht. Dann hast du natürlich auch wieder den Fakt, dass die Thunder ihnen entgegengekommen sind, sloppy gespielt haben, fahrlässig gespielt haben, das Ganze nicht so ernst genommen haben, wie man das vielleicht machen müsste. Aber auch hier wieder verständlich. Du hast 3 Blowouts hintereinander. Du warst deutlich besser in den ersten beiden Spielen. Das waren halt nicht mal so hart umkämpfte Spiele wie bei den Indiana Pacers, sondern das waren 2 deutliche Wins. Du weißt, du bist besser. Du weißt, egal was in diesem Spiel 3 passiert, du bist besser und du gewinnst wahrscheinlich die Serie. Und so haben die Thunder halt auch gespielt. Da wurde nicht so sehr auf den Ball aufgepasst. Da wurden nicht so viel organisierte Offense gelaufen. Da wurde nicht ganz so zielstrebig das attackiert. Da wurde nicht mit so viel Tempo gespielt. Die Shot Selection hat ein bisschen nachgelassen. Einfach, ja, gerade wozu auch junge Teams mal neigen können. Du bist vielleicht dir ein bisschen zu sicher an deine eigenen Fähigkeiten. Du denkst vielleicht, du gewinnst das Spiel auch so. Du denkst dir vielleicht, ah, selbst wenn wir das Spiel nicht gewinnen, draufgeschissen. Und dann hast du halt ein Team, was mit den heimischen Fans im Rücken dann so rauskommt wie die Minnesota Timberwolves. Und dann kann so ein Spiel halt auch schnell den Oklahoma City Thunder, die natürlich jetzt auch nicht übermächtig sind, dann halt auch mal entgleiten. Das sind alles Faktoren. Und dann haben wir natürlich die taktische Seite und die strategische Seite und was Minnesota für obvious adjustments gemacht hat, die viel, viel zu spät kommen sind, aber endlich gekommen sind. Ich weiß nicht, möchtest du kurz was vielleicht zu den taktischen Sachen sagen? Hast du noch irgendwelche Gedanken zu dem Stuff vorher?
Ja, gerne. Also die beiden größten taktischen Adjustments, die mir aufgefallen sind, war, dass man auf der einen Seite in der Defense, und das hatte ich mich vor der Serie schon gefragt, ob man sich da nicht vielleicht viel von den Nuggets abschauen kann und das dann aber nochmal besser umsetzen kann. Zum Beispiel mit Hilfe von einer Zonendefense, aber auch mit anderen Mitteln, die Thunder halt einfach so weit wie möglich zu einem Dreier-Shooting-Team zu machen. Ich denke, das haben wir jetzt in den im Laufe der Playoffs gesehen. Den Nuggets ist das ab und zu mal geglückt und dann haben wir das von Minnesota in Game 1 quasi gar nicht gesehen und jetzt in Game 2 auch schon mehr, was ja dann ein halbwegs kompetitives Spiel zumindest war. Und jetzt in Spiel 3 vor allem, dass man immer mal wieder mit einer Zonendefense, aber eben auch mit anderen Mitteln, wie gesagt, die Thunder dazu zwingt, einen Großteil ihrer Offense über Dreier generieren zu müssen. Und das mögen die Thunder nicht so sehr. Es gibt sicherlich Tage, an denen sie das gnadenlos bestrafen können, indem sie einfach ihre Dreier gut treffen und dann ist es auch egal. Aber an einem solchen Tag wie heute, du hast die Dreierquote angesprochen, die war, meine ich, in der ersten Halbzeit, beziehungsweise in den Non-Garbage-Time-Minuten, ja genau, erste Halbzeit 6 von 23, das sind 26%, also da war es nochmal deutlich schlechter und dann war das Ding im Grunde ja auch schon vorbei. Also ich kann mich noch gut erinnern, wie ich mit meinen Jungs im Club stand und dann irgendwann mein Homie Brizzy hinter mir einfach sein Handy hinstreckt und dann den Halbzeitstand in der NBA-App mir präsentiert. Ich so, was ist da denn passiert? Wie können denn die Wolves, was war es, 271 zu 42 oder irgendwie sowas?
Ja, sowas,
das
ja.
Das Ding war ja zur Halbzeit quasi schon durch und das lag sehr, sehr viel daran, dass man die Thunder zu einem Shooting-Team gemacht hat und dass die Thunder dann wiederum dieses Shooting einfach nicht aufs Parkett gebracht haben. Das war die eine Sache. Und die andere Sache, offensiv, auch da haben wir in Spiel 2 schon Ansätze gesehen. Jetzt vor allem in Spiel 3, in denen Anthony Edwards hypereffiziente 30 Punkte machen konnte. Und da müssen wir ihm persönlich, glaube ich, ganz, ganz viel Credit geben. Weil ich habe das Gefühl, dass er im Laufe dieser Serie relativ schnell Mittel und Wege findet, um die Thunder Defense und den Thunder Defensive Approach gegen ihn zu bestrafen. Das hätte ich nicht gedacht, dass ihm das so schnell gelingt. Aber man macht eben auch systematisch taktische Dinge, um ihm bessere Looks zu verschaffen, um ihm das Leben einfacher zu machen. Man lässt ihn zum einen relativ viel über Off-Ball-Actions erstmal sich freispielen, bevor er überhaupt an den Ball kommt. Das sind manchmal Handoffs, das sind manchmal, wir haben in Spiel 3 zum Beispiel oft gesehen, dass er unterm Korb startet und dann über entweder einen oder sogar 2 Downscreens erst
das
an den Perimeter hochkommt.
Eine gute alte Floppy-Action. Startest unter Korb, hast auf der einen Seite einen Screener, auf der anderen Seite 2 Screener und kannst dich dann je nach Situation entscheiden, wo du langläufst. Siehst du kaum noch in der modernen NBA. Also wir haben in dem Paces-Game haben wir einen Elevator-Screen, über den ich gestern in der Supporter-Folge geredet habe, gesehen. Jetzt war mal Floppy-Action, das sind 2 Plays, die wir kaum noch sehen. Dachte ich mir so, hey, warte mal, das kommt mir noch bekannt vor. Hat funktioniert. Wide-Open-Dreier von der linken Seite war drin.
Ja, genau. Aber du hast leicht modifiziertes Spacing. Also man hat versucht, dadurch, dass ja die Thunder in ihrer Help-Defense sich so sehr darauf fokussieren, die Driving Lanes zuzumachen und den Korb zu beschützen, machst du ihnen halt auch das Leben ein bisschen einfacher, wenn du Ant jedes Mal top of the key entweder in Isolation oder in Pick-and-Roll agieren lässt, weil dann von beiden Seiten mehrere Help-Defender reinkommen. Man hat es jetzt in Spiel 2 und 3 immer mehr so gemacht, dass man seine Touches nach außen verlagert hat, dass man zum Beispiel ihn auch mal hat aufposten lassen auf einem der Flügel oder sogar in den Ecken an der Baseline, sodass die Thunder klar den Lowman dann rüberschicken können, was aber auch schwierig ist zu executen beziehungsweise einfacher ist zu bestrafen als dieses klassische Loading Up in die Mitte, wenn man zentral kommt. Das war ein Mittel. Man hat, selbst wenn er dann zentral kam und den Pick and Roll kreiert hat, hat man das Spacing ein bisschen angepasst, dass zum Beispiel auf der einen Seite nur ein Corner-Shooter stand und niemand auf dem Flügel, sodass dann, ich erinnere mich an eine Szene, da es hat dann, ich glaube es war Alexander Walker aus der linken Ecke, einen sehr freien Dreier bekommen und die Reads werden dann halt einfacher für Ant, dass er Pick and Roll, Top of the Key, er zieht über links, dann gibt es nur diesen einen Help-Defender auf dem linken Flügel, der da irgendwie reinkommen kann. Und dann ist es ein relativ simpler Read, Kickout in die Ecke und von dort dann freier Dreier. Oder wenn dieser Help-Defender nicht so krass reinhilft, was ja der Thunder-Philosophie entspricht, dann hat Ant halt trotzdem leichteres Spiel mit so einem Drive über links. Mit nur einem Help-Defender und nicht zwei Help-Defender in seinem Weg. Und dann kann es immer noch sein, dass der Lowman Rim Protector rüberkommt und dann kannst du da wiederum versuchen, Dinge kreieren zu lassen. Das hat Ant das Leben einfacher gemacht. Das hat dem Supporting Cast, allen voran Julius Randle, auch der mit sehr effizienten 24 Punkten in seinen unter 30 Minuten. Mehr war einfach heute nicht nötig, weil wir wahnsinnig viel Garbage Time gesehen haben. Also die Wolves haben an beiden Enden des Parketts, und da kannst du jetzt gerne noch entweder Gedanken zu dem abgeben, was ich gerade gesagt habe, oder wahrscheinlich auch noch weitere Adjustments ansprechen. Die Wolves haben an beiden Enden des Parketts ein bisschen ähnlich wie die Knicks im anderen Spiel. Und deswegen ist es, wie du gesagt hast, so eine ähnliche Konversation. Relativ simple Adjustments gefunden, wo man zum einen sagen kann, okay, cool, sie haben reagiert, sie haben Dinge gefunden, es hat funktioniert. Wo man aber auf der anderen Seite aber auch sagen muss, ich denke nicht, dass jetzt die Thunder da irgendwie zwei schlaflose Nächte hatten und ratlos im stillen Kämmerchen sitzen und jetzt nicht wissen, was sie tun sollen in Spiel 4. Das glaube ich auch nicht, dass wir das sehen werden.
Ich habe ein YouTube-Video in den Startlöchern, was heute rauskommt, vielleicht schon draußen ist, wenn die Folge kommt. Ich denke, noch nicht ganz, weil wir die Folge versuchen, so schnell wie möglich zu droppen. Das Video kommt eher so Richtung Nachmittag. Dann, wo ich in diesem Spiel 3 ja, versucht habe, ein paar Sachen zu finden, ein paar Adjustments und das Ganze ein wenig zu analysieren. Du hast es sehr, sehr gut zusammengefasst an beiden Enden des Parketts. Da habe ich noch kleinere Sachen hinzuzufügen und zu ergänzen. Die Wolves, und das deckt sich mit dem, was du gesagt hast, dass sie versucht haben, Thunder mehr zu einem Dreier-Shooting-Team zu machen, haben sehr, sehr viel mehr Hilfe zur Mitte reingeschickt. Das hat mich sehr gestört in den ersten beiden Spielen, dass man gesagt hat, wir lassen Gobert am Drop und dann ist es eine SGA gegen Gobert 1 gegen 1 soll, sondern in der Mitte. Weil der Defender kommt nicht über den Screen drüber, kommt keine Hilfe zur Mitte rein und dann hast du SGA, der entweder in den Midranger geht oder Gobert per Pumpfake in die Luft holt oder irgendwelche Fouls zieht oder direkt den Korb attackiert. Ja, man gibt keine wide open Dreier ab durch diese Taktik und man gibt keine super unbedrängten und leichten Versuche am Korb ab. Aber gerade SGA ist zu gut im 1 gegen 1 und er ist zu gut in der Midrange, zu gut im Foul ziehen und selbst jemand wie J-Dub kommt in diesen Situationen zu mehr effizienten Looks als ineffizienten Looks. Und das hat nicht so richtig funktioniert. Und ich verstehe nicht, warum die Wolves so verteidigt haben. Entweder man hat Ultra-Confidence in Gobert gehabt oder was auch immer. Aber wir haben es immer wieder gesehen. Die Thunder haben letzte Saison in den Playoffs und diese Saison in den Playoffs am meisten gestruggelt, wenn sie zu einem Shooting-Team gemacht wurden und wenn die Mitte zugemacht wurde. Wenn wir uns erinnern, was hat Dallas letztes Jahr gemacht in Runde 2? Die haben super weit weggeholfen von Lu Dort, von den beiden Jalen Williamses, von allen möglichen Spielern. Man hat SGA immer wieder die Luft zum Atmen weggenommen, in der Mitte des Parketts ihn zum Drive-and-Kick-Spieler gemacht und dann versucht, so gut es geht, Closer zu laufen und halt auch mit diesen Würfen zu leben. So, ob GD auf dem Parkett stand oder nicht. Bei GD war es natürlich dann noch viel, viel heftiger, aber du möchtest nicht, dass die Thunder Platz haben, um in der Mitte des Parketts Dinge entstehen zu lassen. So. Und Denver hat, wenn sie es aufgenommen haben und auf einer Augenhöhe mit OKC gespielt haben, auch so gemacht. Und deswegen habe ich nicht verstanden, warum Minnesota da jetzt bis Spiel 3 gewartet hat gegen. Und ich habe noch viel weniger verstanden, warum OKC keine Adjustments darauf noch in diesem Game gefunden hat und keine Antworten. Also man hat immer wieder gerade vom Slot, also nicht vom Top of the Key, sondern den beiden Spots rechts und links davon, sogenannten Slots, halt Hilfe reingeschickt zum Nail. Vor allem in Person von Anthony Edwards, sehr, sehr häufig, der da dann der Help-Defender war. Man hat häufig aus der Strong-Side-Corner reingeholfen, man hat Weak-Side-Hilfe reingeschickt und immer wieder ein Help-Defender reingeschickt, zwei Help-Defender, entweder es war wirklich ein aggressives Double-Team oder es war ein Stunt oder es war Pre-Rotation. Das war situativ unterschiedlich, aber es war auf jeden Fall super aggressive Help-Defense. Auch, was man auch gemacht hat, ist unter Boskins durchzugehen, gerade gegen SGA, der zwei seiner 5 Dreier traf, vor allem gegen SGA, aber auch gegen J-Dub, der auch 2 seiner 5 Dreier traf, ist man halt unter den Screens durchgegangen, hat sie so ein bisschen eingeladen zum Werfen und auch da den Thunder das weggenommen, was sie am liebsten machen, und zwar zum Korb zu driven. Wir haben immer wieder auch High Hedges und Traps gesehen gegen SGA, da waren 3-4 Situationen dabei, diese eine Szene, wo Gobert dann am Ende den Weiß trippt und SGA so war so, Bro, hä? Weil das wahrscheinlich die erste Szene in Goberts Leben war, wo der an der Mittellinie raussprintet und auf den Ball geht. Und SGA war genauso überrascht wie ich. Mark Degnan schien auch überrascht gewesen zu sein davon. Damit hat man die Thunder so ein wenig kalt erwischt. Es gibt offensichtliche und einfache Adjustments. Und die Thunder haben es gegen die Nuggets gezeigt und die Saison gezeigt, seit letzter Saison immer wieder gezeigt, dass sie damit umgehen können, wenn Defenses die Mitte zumauern und das SGA damit umgehen kann. Ich weiß nicht, warum man es jetzt nicht schon gemacht hat in diesem dritten Spiel, aber die Adjustments liegen auf der Hand und es wird keine schlaflosen Nächte für Mark Dagnall jetzt brauchen, bevor jetzt heute das nächste Spiel stattfindet, um Antworten auf diese Taktik zu finden. Guter defensiver Gameplan, aber das ist jetzt nichts, was den Thunder langfristig den Wind aus den Segeln nimmt. Es war wichtig, dass sie es so gemacht haben und sie werden auch nicht davon weggehen, die Wolves, nach diesem Erfolg jetzt in Spiel 3, aber da sollte OKC relativ problemlos Antworten drauf finden, Würfe besser treffen und sich mehr freie Würfe auch kreieren. Und am anderen Ende, und das hatte ich gesagt in den ersten beiden Spielen, die Wolves finden nichts gegen diese All-Time-Great-OKC-Defense, was ihnen konstant gute Looks kreiert, was leicht ist, was sustainable ist, wo sie sagen, okay, das können wir wiederholen. Sie haben jetzt 20 ihrer 40 Dreier getroffen. Realistisch wird es schwierig, das zu wiederholen. 50% Dreier bei 20 Makes ist schwierig zu wiederholen. Das unterscheidet die beiden Teams, was OKC gemacht hat bisher, das lässt sich duplizieren, das lässt sich wiederholen, das kann man immer und immer wieder machen. Es ist immer das Ziel in einer Playoff-Serie, so etwas zu finden, wo du weißt, okay, du kannst das einfach machen, wann immer du möchtest und du brauchst da keinen Shooting-Luck für oder eine übelst crazy Performance von deinem besten Spieler oder irgendwelche anderen Facts, sondern du kannst es machen, wann immer du möchtest und es gibt nicht so wirklich viel, was die Defense dagegen machen kann. Das Beste, was du gegen diese All-Time-Great-Defense der Thunder machen kannst, ist auf diese Verteidigung vorbereiten. Und dann kleinen Dinge, die sie dir geben, die halt zu nehmen und daraus Kapital zu schlagen. Egal wie perfekt deine Verteidiger sind, deine Strategie ist, die Coverage, du kannst nicht alles wegnehmen. Selbst die Oklahoma City Thunder Defense kann nicht alles wegnehmen. Und was die Wolves in Spiel 3 gut gemacht haben und was sie auch im weiteren Verlauf der Serie gut machen müssen, und dir bleibt nichts anderes übrig gegen so eine Defense, ist, kleinen Dinge, die sie dir geben, die sie nicht wegnehmen können, die anzunehmen, daraus Kapital zu schlagen, dir das zu erspielen und hoffen, dass du deine Würfe dann triffst und dass du aus diesen Sachen halt Kapital schlagen kannst. Du hast es gesagt, immer wieder, man kann sicherlich viel davon auch so heraufbeschwören und halt durch Spacing und durch gewisse Actions dich in die Position zu bringen, wo du das noch besser ausnutzen kannst. Aber was für mich der Schlüssel war, ist, dass die Wolves wussten, wie OKC sie verteidigen wird und sie haben halt diese kleinen Dinge angenommen und daraus Kapital geschlagen. Du hast die Help-Defense angesprochen, die Reads für Anthony Edwards, du ziehst zum Korb, du weißt, der Help-Defender kommt von der linken Seite aus der Strong-Side, hilft zu dir hin, SGA war das in einigen Situationen und dann kannst du den Kick-Out-Pass spielen und dann muss halt der Eckendreier sitzen. Wir haben Situationen, wo die Thunder rausgeatcht haben und Ant-Man getrappt haben an der Mittellinie, dann musst du halt dann wissen, okay, wir müssen einen schnellen Slipscreen, das quasi Nas Reed war es in der einen Sequenz für Conley, slippt und da hast du eine Überzeitsituation, Drive and Kick, er spielte so lange, da mit Pässen dann diesen freien Wurf und mussten dann halt auch machen. Wir haben Situationen, wo Ant im Post gedoppelt wurde, One Pass away, wie gesagt, die Defense kann nicht alles wegnehmen, dann spiel diesen One Pass, Kick raus und der Dreier muss sitzen. Du hast Situationen, wo Ant gedoppelt wurde, oben am Top of the Key, dann geh weg vom zweiten Defender. Du siehst den zweiten Defender kommen, dann geh in die Richtung, wo der zweite Defender halt nicht herkommt. Und wenn du ein bisschen Glück hast und die Thunder vielleicht nicht alles perfekt machen und so war es in der Situation, kannst du halt zum Korb ziehen. Das war dieser Reverse-Korbleger. Und so hast du halt immer wieder Situationen. Wenn OKC im Drop verteidigt hat, dann nimm diesen Platz und nimm halt den Wurf. Wenn du quasi weißt, dass als Anthony Edwards, Cason Wallace deinen Laufweg über rechts im Ballscreen antizipiert und sich schon anfängt, über diesen Screen zu kämpfen, dann täuscht das an, rejecte den Screen, geh nach links und auch in dieser Situation hat er irgendeinen Pull-Up-Dreier verwandelt gehabt. Also die vielen, vielen kleinen Sachen, die dir diese Defense gibt und die kleinen Lücken und die kleinen Räume, die musst du ausnutzen. Und ich fand, Minnesota hat das sehr gut gemacht in Spiel 3. Sie haben das ausgenutzt. Sie hatten dann Shooting Luck, dass diese Würfe halt auch im Unterschied zu den Spielen 1 und 2 dann halt auch ihren Weg ins Ziel fanden. Und so musst du es halt machen, weil du kannst nicht sagen, ey, wir spielen jetzt hier unser Spiel, egal was die Defense macht, so wir ziehen halt unser Spiel auf und wir kommen zu unseren Würfen, sondern du kannst halt wirklich es nur so machen. Das ist eine All-Time-Great-Defense. Wo sind die drei, vier kleinen Schwächen, kleinen Sachen, die sie uns geben und wie nutzen wir das? Man hat immer wieder Kapital geschlagen aus den Mismatches, die Julius Randle hatte, weil die Thunder gesagt haben, Alter, wir stellen Cason Wallace an Randle ab, wir stellen Isaiah Joe an Randle ab, weil das bisher nicht groß geschlagen wurde. Und jetzt in diesem Spiel hast du halt Randle Post-Ups, du hast Randle Drive-and-Kick-Situation, er hat über sie drüber geworfen und Randle konnte wirklich Kapital aus diesen Mismatches schlagen. Und genau so musst du es halt machen. Gameplan gucken, okay, das könnte was sein, was wir attackieren könnten, das könnte was sein, wenn die Art von Hilfe kommt, dann ist das unser automatischer Read, dann kommt dieser Pass und so haben sie es quasi gemacht und das muss auch der Plan im weiteren Verlauf dieser Serie sein, aber um das Ganze abzuschließen, ich mache mir absolut gar keine Sorgen um OKC, weil die Wolves wahrscheinlich nicht nochmal 20 von 40 treffen, weil die Thunder jetzt dann auch mit einer anderen Dringlichkeit spielen werden und ganz ehrlich, nach 3 Blowout-Siegen in Playoffs hintereinander, ja, dass da mal so ein Stinker-Game kommen kann irgendwann, das ist jetzt, glaube ich, auch nicht allzu überraschend.
Ja, denke ich doch auch. Also ich, wie gesagt, mache mir auch keine allzu großen Sorgen, dass die Thunder da jetzt vor unlösbaren Problemen stehen. Und wir dürfen gespannt sein. Heute Nacht Spiel 4. Eventuell reden wir über ein 2-2 und eine richtig offene Serie. Mhm. Oder wir reden über ein 3-1 und über ein OKC-Team, das vor heimischer Kulisse dann schon die Chance haben wird, in 5 das Ding zuzumachen, was ja tatsächlich mein Tipp war. Ich fühle mich mit beiden meinen Tipps nicht schlecht aktuell. Also Thunder
in 5. Ich wusste genau, dass du so etwas sagst. Es war mir hundertprozentig klar. Ich habe in diesen Playoffs gelernt, ich mache das nicht mehr. Ich sage ja, nicht mehr in Serien, ich fühle mich gut oder schlecht. Ich weiß noch, wie ich in der ersten Serie Nuggets in 7 getippt habe, dann führen die Clippers mit 2-1, haben die Chance, 3-1 in Führung zu gehen. Bei den Nuggets, der Injury Report, irgendwie crazy vor diesem Game. Und ich war so, Alter, nee, ich switch jetzt meinen Tipp. Ey, ich fühle mich ja gar nicht mehr gut. Ich mache meinen Tipp und dann denke ich da nicht groß weiter drüber nach. Ich mache sowas nicht mehr, ich fühle mich gut, ich fühle mich schlecht, bla bla bla. Alter, in der aktuellen NBA, das ist so gottlos unvorhersehbar alles. Es ist komplett crazy deswegen. Aber ich freue mich, wenn du dich gut fühlst. Ich freue mich immer, wenn sich meine Homies gut fühlen. Also alles,
ja, alles schön, paletti. Schön. Na, ich fühle mich gut. Also, ja, wenn schön. Dass die Thunder jetzt Spiele 4 und 5 gewinnen, halte ich wahrscheinlich, also das ist vermutlich das wahrscheinlichste Szenario von allen möglichen Szenarien, die wir jetzt sehen. Und dass die Pacers jetzt Spiel 4 zu Hause gewinnen werden, dann die Knicks vermutlich mit 1-3 im Rücken zu Hause nochmal so richtig einen raushauen und dann die Pacers wiederum zu Hause in Spiel 6 das zumachen, das ist ja auch keine Frage, dass das so kommen wird und dann stehe ich da.
Ist so, also das Wort vermutlich, nichts ist in diesen Playoffs gut, also nichts ist schiefgelaufen in diesen Playoffs, nachdem jemand das Wort vermutlich gesagt hat.
Ja, ja, absolut.
Deswegen.
Und gerade wir beide hier in diesem Podcast haben ja wohl unter Beweis gestellt, dass wir
ja
richtig tippen und Ahnung haben. Freunde, das soll es dann schon wieder gewesen sein. Ich hätte noch eine kurze und knackige Trivia-Frage dabei für dich.
Freund.
Ich habe die geklaut von Saturday Slam and Jam, wie ab und zu mal. Das heißt, ich habe jetzt keine genauen Zahlen und kann dir auch nicht sagen, wem fehlt wie viel zu Platz XY und so weiter. Jason Tatum war der Aufhänger, als diese Folge kam. Der hat nämlich in diesen Playoffs sein 47. Playoff-Game mit mindestens 10 Rebounds. Das ist Platz 8 unter den aktiven Spielern. Es gibt insgesamt 10 aktive Spieler, die, und ich glaube, es war dann mindestens 40 der Cut-Off-Point oder so. Also Tatum ist 8, 2 sind noch hinter ihm, relativ knapp daneben und eben 7 vor ihm. Jetzt kannst du einfach ein paar Namen raushauen. Was glaubst du, sind die 10 aktiven Spieler, die mindestens, und ich glaube, wie gesagt, ich glaube, es waren 40 Spiele mit 10 plus Rebounds in ihrer Playoff-Karriere zustande gebracht haben?
LeBron James.
Yes, Platz 1.
Draymond Green.
Platz 2.
Anthony Davis.
Platz 10, knapp.
Nikola Jokic.
Platz 4.
Westbrook.
Nee.
Uff. KD.
Platz 7.
Harden.
Nee.
Uff, eigentlich auch ein sehr guter Rebounding Guard gewesen. Horford.
Yes, nicht schlecht.
Nice. Platz 3.
Das heißt, jetzt fehlen dir noch die Plätze 5, 6 und 9.
Aktive. Boah, wer hat denn viele, viele Playoff-Games absolviert? Irgendwelche Bigs. Uff. Ey, es ging jetzt so schnell, die ersten Antworten, und jetzt bin ich komplett raus. gib mal irgendwelche Hints.
Also die Plätze 5 und 6, würde ich sagen, sind noch relativ offensichtlich. Der eine klassischer Center, der andere Superstar und Platz 9 ist dann nicht mehr ganz so offensichtlich. Das können wir dann gucken.
Superstar. Boah, ja, jetzt hast du mich wirklich auf den falschen Fuß erwischt. Ich brauche mehr Hints.
Super, Superstar. Also
Kawhi?
Top 3. Ah, Kawhi ist Platz 9 tatsächlich.
Ach so, der nicht offensichtliche. Giannis, ja klar.
Giannis.
Ja, okay.
Dämlich. Platz 5. Und über den anderen haben wir, ich weiß gar nicht, ob wir ihn namentlich erwähnt haben. Ich glaube tatsächlich nicht. Aber der ist jetzt gerade noch aktiv und wird auch heute Gobert? Nacht wieder aktiv sein. Yes, Rudy Gobert.
Habe ich alle.
Das dürften dann geil. Jetzt alle sein. Ja, AD, Kawhi, Tatum war ja die Frage. KD, Gobert, Giannis, Jokic, Horford, Draymond, LeBron James.
Luka Alrighty. Noch nicht?
Nee, tatsächlich nicht. Können wir mal kurz gucken. Luca, man kann sich ja hier den Career Game Log anzeigen lassen und dann sortieren wir das mal schön nach Rebounds und dann sehen wir, er hat 27 Spiele mit mindestens 10 Rebounds und jetzt, wo das so schnell geht, kann ich das gerne für Harden und Westbrook, die du gerade beide genannt hast, auch noch kurz machen. James Harden hat in seiner Karriere tatsächlich nur 12 Spiele mit mindestens 10 Rebounds. Und Westbrook, schätze ich mal so 20, 25 wahrscheinlich.
Also hat Harden weniger Spiele mit über 10 Rebounds, als er Spiele hat mit unter 10 Punkten.
Immerhin. Ja. Westbrook steht bei 27. War das nicht gerade bei Luca auch genau 27?
Ja.
Ja, also Westbrook 27 Spiele mit mindestens 10 Rebounds.
Geile Frage, gefällt mir.
In den Playoffs.
Nächstes Mal wieder was Schwierigeres, bitte.
Alright. Ich tue mein Bestes. Ich bessere mich. Freunde, das soll es gewesen sein. Ihr wisst Bescheid, in den nächsten Tagen, wir werden uns wiederhören im Laufe der Woche, ganz, ganz sicher. Wir werden sowohl das aktuelle Geschehen für euch covern, sowohl hier im öffentlichen Feed als auch drüben bei Patreon, als auch werden wir sicherlich irgendwie die nächsten Tage mal wieder mit einem etwas allgemeineren Thema um die Ecke kommen. Ist nicht auch Mailbag bald mal wieder? Wir hatten neulich diesen Doppel-Mailbag und seitdem jetzt aber auch, glaube ich, schon wieder 2, 3 Folgen. Haltet einfach die Augen und Ohren offen, guckt in euren Feed rein, guckt auf Instagram vorbei und generell in den sozialen Medien, dann verpasst ihr da absolut nichts. Bis dahin, wie immer, von Herzen vielen, vielen Dank für euren krassen Support in letzter Zeit und bis zum nächsten Mal. Double Step Back Out. Ciao.
Ciao.